Deutschlandfunk. Der Tag.
Er ist sauer. Und das hat man ihm auch angehört. Till Backhaus, SPD-Minister für Klima- und Umweltschutz in Mecklenburg-Vorpommern. Es geht um das Fischsterben in der Oder und die Nichtinformation der polnischen Behörden in Richtung Deutschland.
Wir sind natürlich sehr unzufrieden mit der Informationspolitik auf der polnischen Seite, denn wir müssen davon ausgehen, dass der Eintrag am 26. gab es erste Hinweise, 26. Juli. Und wir sind offiziell im Übrigen am 11.8. Diesen Monat dann erst informiert worden. Für mich ist das ein Unding.
Fast 3 Wochen, also keine Meldung darüber, dass es ein massives Problem gibt, das sich aus Richtung Polen durch die Oder nach Deutschland bewegt. 3 Wochen, die verstrichen sind und in denen nicht gehandelt wurde bzw. nicht gehandelt werden konnte, weil Meldeketten versagt haben oder es eben gar keine gegeben hat. Das setzt die polnische Regierung unter Druck. Wie groß der ist und wie polnische Behörden mit der Frage nach ihrer Verantwortung umgehen, das ist eins unserer Themen. Und es leitet auch gleich unser zweites Topic ein. Viele schlechte, viele negative Nachrichten, die wir alle gerade aufnehmen und verarbeiten müssen. Wie können wir damit umgehen? Und ist das eigentlich ein realistisches Abbild unserer Realität? Wir legen los mit dieser Ausgabe von Der Tag am 16. August. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Massenweise blaue Müllsäcke in den vergangenen Tagen und die sind voll gewesen. Voll mit Fischkadavern jeglicher Art, mit Krabben, mit Muscheln, Schnecken, tonnenweise abtransportiert von LKW, um sie dann in einer Raffinerie zu verbrennen. Viele Freiwillige haben sich ausgestattet mit Keschern, mit Gummihandschuhen, um die toten Tiere vom Ufer aus einzusammeln oder mit Kuttern aus der Oder. Kämmerin Katja Klemke aus der Nähe der deutsch-polnischen Grenzstadt Lebus ist den Tränen nahe.
Die Oder ist unser Grenzfluss. Ich sag mal, Lebus steht ja für die Oder. Und dann diese Tiere dort rauszuholen, in dem Zustand, wie die dort auch vor sich hin vegetieren, ja, ist schon mehr als dramatisch. Da muss man dann wirklich schon mit den Tränen kämpfen.
Die Menschen leben an, mit und von der Oder. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in Polen. Auch dort sind viele Orte betroffen von dieser Naturkatastrophe und viele Menschen, ja, die sind eben auch verzweifelt und wütend, so wie Marek Cebula, Bürgermeister in einer polnischen Kleinstadt.
Ich warne, dass das drastisch aussieht. Solche entstellten Fische liegen momentan an der Oder. Sie werden von Haustieren und Wildtieren verspeist. Das ist eine gefährliche Situation, auch für die Menschen. Wir verlangen Informationen, was wir tun sollen, um unsere Anwohner zu schützen.
Als sicher gilt, dass das, was diese Katastrophe verursacht hat, von Polen aus in die Oder gelangt ist. Was genau die Ursache ist, das ist jetzt auch nach einigen Tagen der Untersuchung der Fischkadaver nach wie vor nicht klar. Wie reagiert denn die polnische Politik auf diese Umweltkatastrophe? Und wie geht sie damit um, dass offenbar Meldeketten nicht funktioniert haben und auch deutsche Behörden 2, fast 3 Wochen lang nicht informiert wurden? Wir gehen ins Detail mit unserem Korrespondenten für Polen, mit Peter Sawicki. Peter, die zuständigen deutschen Behörden, auch die Umweltministerin Steffi Lemke, die sind sich ja in ihrer Haltung einig. Die sagen, wir sind zu spät informiert worden von polnischer Seite und sie fordern auch, dass die Meldeketten eben verbessert werden müssten. In welcher Verantwortung sehen sich denn die polnischen Behörden da und auch die polnische Regierung?
Also man hat bei der Regierung so ein bisschen den Eindruck, dass sie auch nach Gelegenheiten sucht, um die eigene Verantwortung so ein bisschen zu relativieren. Da hört man manchmal so Aussagen wie, dass die deutsche Seite derzeit, die ja jetzt auch ja längst in die Nachforschungen eingestiegen ist, dass die ja bisher auch noch nichts Konkretes weiß, weswegen man jetzt da nicht die polnische Seite komplett sozusagen für diesen langsamen Verlauf der Dinge und die langsame Suche nach den Quellen des Fischsterbens allein verantwortlich machen kann. Die Behörden hatten versucht, Transparenz herzustellen. Das war so eine mittlerweile sehr berüchtigte Pressekonferenz vergangene Woche am 11. August in einem Kleinort an der Oder, der stark von Fischsterben betroffen war, wo dann der damalige Leiter der Wasserbehörde, polnische Gewässer heißt die, der hat dann eben da versucht, so ein bisschen Klarheit ans Tageslicht zu bringen und gesagt, wie man da vorgegangen ist, und musste zugeben, dass man am 26. Juli auf jeden Fall über erste Funde von toten Fischen gewusst habe, dass man dann Maßnahmen auf den Weg gebracht habe, zum Beispiel zur Frage, woran sind die gestorben, was für möglicherweise giftige oder unnatürliche Substanzen man im Wasser finden würde, und konnte aber dann nicht wirklich erklären, warum man dann nicht früher tätig geworden ist, warum man dann nicht eben sofort die Alarmglocken hat schrillen lassen und warum man vor allem auch Informationen, die man dann hatte, weil es dann auch zum Beispiel hieß, dass man schon einen erhöhten Sauerstoffgehalt relativ schnell festgestellt hat, warum man das nicht bis auf die höchste Ebene schnell weitergeleitet hat, geschweige denn an die deutsche Seite weitergeleitet hat. Insofern war das so ein bisschen ein Versuch, Verantwortung zu übernehmen, aber immer mit so einer
Aber gleichzeitig auch so ein bisschen von sich zu weisen, so verstehe ich das zumindest jetzt, wie du das schilderst, ja.
Genau, also schon irgendwie Verantwortung zu übernehmen, aber das immer so ein bisschen zu relativieren und diese auf der Regierungsebene, auf der politischen Ebene ist es ja mittlerweile schon auch ein regelrechtes Wahlkampfthema und ein Streitthema zwischen den Parteien geworden, wo es eigentlich wenig nur darum geht, manchmal hat man den Eindruck, da jetzt wirklich sich auf diese Sache zu konzentrieren, wie man den Schaden minimiert und wie man da diese Umweltkatastrophe in den Griff bekommt.
Jetzt hat man ja schon den Eindruck, dass der Druck auf die Regierungspartei, auf die Peace, doch groß bzw. größer wird. Kannst du uns das noch ein bisschen einordnen? Also zumindest das, was hier auch in Deutschland schon angekommen ist, ist, dass die Opposition ja sehr offen die Regierung kritisiert hat. Und das führt ja jetzt offenbar zu parteipolitischen Querelen, nenne ich es jetzt mal. Wie groß ist denn der Druck gerade auf die Regierung?
Also sagen wir mal so, wenn im Herbst, in diesem Herbst Parlamentswahlen anstünden, dann würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass die Regierung krachend abgewählt werden würde. Es gab gestern, glaube ich, ein Interview mit einem prominenten Politikwissenschaftler hier in einem oppositionellen, sage ich mal, Radiosender, der gesagt hat, auch in einem Jahr, also in einem Jahr sind die Wahlen terminiert, aber er geht trotzdem davon aus, dass die Regierung im Prinzip nicht mehr gewinnen kann, weil sich auch diese Bilder der toten Fische, dass das jetzt einfach im Gedächtnis bleiben wird und wir noch gar nicht wissen, was für langfristige Auswirkungen das haben wird. Also ich gehe auch davon aus, dass langfristig die Partei, die Regierungspartei Peace, Schaden davonnehmen wird. Was den Regierungschef Mateusz Morawiecki anbelangt, da kann er zum Beispiel schon auch nicht hinter seine Aussage zurück, dass er bis zum 10. August mehr oder weniger nichts gewusst hat, dass er ab dem 11. August aber auch erst sich wirklich eingeschaltet hat, auch über soziale Medien erst und erst dann in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Das ist auch etwas, was kritisiert wird. Und wenn er darüber stürzen sollte, das muss man tatsächlich abwarten, aber dann wäre das wahrscheinlich auch so ein interner Mechanismus, weil Morawiecki auch in den eigenen Reihen geschwächt ist, wie man immer wieder liest, wo auch der Parteichef der Peace, Jarosław Kaczyński, dann vielleicht so ein bisschen nach einer Gelegenheit schon gesucht hat, um Morawiecki durch jemand anderen abzulösen. Das führt jetzt zu weit, um das jetzt noch zu vertiefen. Aber wenn er darüber stürzen würde, ja, dann vor allem, sagen wir mal, durch Druck in den eigenen Reihen. Und dann könnte man sozusagen diese Krise jetzt zum Anlass nehmen, um ihn aus dem Amt zu drängen. Das werden wir abwarten müssen. Ansonsten konzentriert sich die Regierungspartei tatsächlich auch oft darauf, die Opposition dafür zu attackieren, dass sie die Regierung kritisiert. Und vielleicht so ein kurzes Beispiel nur. Donald Tusk, einer der prominentesten Oppositionspolitiker, der hatte dann zum Beispiel diese These oder Zwischenerkenntnis aufgegriffen, dass Quecksilber ja vielleicht eine Ursache sein könnte. Es gab ja in Deutschland Hinweise, Indizien darauf. Das hatte er aufgegriffen. Das hat sich jetzt in Polen laut offiziellen Stellen ja nicht bestätigt. Und das greift wiederum die radikale Seite der Regierung, auch die öffentlichen regierungsnahen Medien auf und attackieren Tusk deswegen scharf, dass er da antipolnisch vorgehe, anstatt da jetzt auch konstruktiv zu agieren. Das ist so der Tenor tatsächlich auf dieser politischen Ebene.
Du hast gerade schon mal die polnischen Gewässer angesprochen. Also das ist die polnische Wasserbehörde. Die wusste ja auch offenbar seit Ende Juli von diesen toten Fischen in der Oder. Kannst du uns nochmal erklären, was das für eine Behörde ist? Also wofür ist die zuständig? Wie arbeitet die? Welche Kompetenzen hat die eigentlich?
Ja, das ist keine Behörde im eigentlichen Sinn, wenn man sich so ein bisschen die Strukturen und die Aufgaben anschaut, so wie die da auf der Website auch zum Beispiel definiert werden. Also es ist eine Einrichtung, die 2018 entstanden ist, neu errichtet wurde, und es ist so eine Mischung zwischen so einem teilstaatlichen Konzern, weil da auch so solche Aufgaben wie zum Beispiel Lizenzen für Wassernutzung erteilt und abgerechnet werden. Also eine Mischung aus so einem teilstaatlichen Konzern und eben einer Behörde, weil die auch regulierende Aufgaben innehat. Und da geht es zum Beispiel um Schutz vor Dürre, aber auch um Schutz der Wasserqualität. Aber es ist eben deutlich geworden, dass da eben viel zu wenig Kompetenzen tatsächlich diese Behörde offenbar hat. Also zum Beispiel kann man bis heute nicht richtig oder konnte die Behörde nicht richtig erklären, warum sie da nicht richtig Alarm geschlagen hat, als es eben dann schon die ersten kleineren Anzeichen gab, dass da in der Oder etwas falsch läuft, sagen wir mal so. Und ob da die Kommunikationskanäle zwischen der Behörde und anderen Behörden richtig funktioniert haben, das ist auch noch eine Frage, die geklärt werden muss, oder ob das einfach unfähige Personen waren, um das mal salopp zu formulieren, das ist auch ein Vorwurf, der hier erhoben wird, also Leute, die dann den Ernst der Lage nicht erkannt haben. Eine Kritik, die immer wieder jetzt hier auftaucht, ist zum Beispiel, dass es bis heute nicht ausreichend Messstellen landesweit an Gewässern für Wasserqualität gibt. Im Gegensatz zum Beispiel zu Messstellen, was die Luftqualität anbelangt, weil das länger schon ein großes Problem in Polen gewesen ist. Da hat sich in den letzten Jahren dann mehr getan. Und bei der Wasserqualität sagen Ökologen, sagen Umweltverbände und Aktivisten, da tut sich viel zu wenig. Das könnte jetzt natürlich ein Anlass sein, dass sich da mehr tut, aber zunächst konzentriert man sich letztlich darauf hier, um den Schaden zu minimieren, aber man ist sich eben nicht sicher, ob diese Behörde da sozusagen erstmal strukturell und dann zweitens auch personell tatsächlich richtig aufgestellt ist. Der Leiter, der da jetzt entlassen wurde, das war jetzt kein per se peace nahe Person, also kein Ex-Politiker, der dahin verfrachtet wurde, weil das ja auch ein Vorwurf der Opposition ist, dass die Regierung oft so Einrichtungen erstellt, um da eigene Leute zu versorgen. Also er ist schon, wie es heißt, regierungsnah oder nah an der Regierungspartei gewesen, aber er hat zumindest eine entsprechende Ausbildung für den Job gehabt, also Umweltingenieur, Studierter ist er gewesen. Aber er hat eben hier ganz offensichtlich selber auch nicht richtig reagiert, als die ersten Hinweise am 26. Juli nachgewiesenermaßen auf tote Fische bei der Behörde eingegangen sind.
Ich denke, am wichtigsten für die Menschen, die jetzt da direkt betroffen sind an der Oder, ist doch eigentlich auch, wie wird denen denn jetzt geholfen? Also das Leben in Polen findet ja eben auch in und an der Oder statt. Da hängen ja im Zweifelsfall auch Arbeitsplätze dran. Da hängt im Zweifelsfall vielleicht auch die Gesundheit dran. Also wie wird den betroffenen Regionen denn jetzt geholfen von Behörden oder von Regierungsseite aus?
Na, zumindest sind mittlerweile auch Warnhinweise, also nicht nur Warnhinweise, zum Teil auch Verbote ausgesprochen worden, dass man eben sich dem Wasser nicht nähern soll, dass man nicht baden soll, dass man einfach das Wasser der Oder derzeit nicht nutzen soll. Und das hat natürlich jetzt schon Auswirkungen, wie man lesen kann, auf die Touristikbranche, auf Fischerei, auf Angler, die da ihren Tätigkeiten nicht nachgehen können, beziehungsweise da zum Teil eben kein Geld damit verdienen können. Da gibt es auch die Forderung der Opposition, dass Unternehmen, Firmen, die eben jetzt wirtschaftlich darunter zu leiden haben und noch zu leiden haben werden, dass die Entschädigungen bekommen sollen. Aber diese Diskussion steht noch ganz am Anfang, weil das Ausmaß letztlich immer noch nicht richtig greifbar ist. Und derzeit konzentriert man sich wirklich zunächst auf die Suche nach den Quellen dieses Fischsterbens, was schon auch immer noch sehr rätselhaft anmutet und auch Fachleute sich nicht richtig erklären können, warum das bisher so lange dauert.
Wie arbeitet man denn jetzt eigentlich da zusammen auf deutscher und polnischer Seite? Also ist das geprägt davon, dass es konstruktiv ist, also lösungsorientiert? Geht es da auch um Schuldzuweisungen?
Die gibt es auf politischer Ebene definitiv. Auf deutscher Seite sind die das war mein Eindruck, in den letzten Tagen oft höflich verpackt gewesen, aber in der Sache doch relativ deutlich, wobei auch bei uns im Programm es mittlerweile ja Stimmen gab, die vielleicht höflich formuliert waren, aber doch extrem kritisch waren Richtung der polnischen Seite. Und das passt wiederum den patriotischen, den sehr nationalistischen Stimmen hier in Polen nicht so richtig, die dann wiederum auch die deutsche Seite versuchen irgendwie bloßzustellen, wo man dann zum Beispiel darauf hinweist, dass die deutschen Labore bisher auch noch nicht wirklich Licht ins Dunkel gebracht haben. Also gut, das muss man dann wiederum von den vom Fachbereich trennen, und da gibt es ja jetzt diese Taskforce, die eingerichtet wurde oder eingerichtet werden soll. Mhm. Nach dem Ministerinnen-Treffen jetzt am Sonntag zwischen Steffi Lemke und Anna Moskwa, die beiden Umweltministerinnen, die dann jetzt gemeinsam hier weiter forschen sollen. Das wird man tatsächlich jetzt noch abwarten müssen, wie konstruktiv das ist.
Peter, dann danke ich sehr, sehr für diese Einblicke und bis bald im Podcast. Danke sehr.
Danke auch.
Ich habe es ja eben schon mal angedeutet, dieses Thema Fischsterben leitet dann eigentlich auch schon direkt unser zweites Thema sehr gut ein. Und dazu würde ich Sie gerne mitnehmen, und zwar in meinen Donnerstag voriger Woche. Ja, was ist jetzt an dem so spannend? Ich denke, dass Sie sich da wiederfinden werden. Deswegen erzähle ich das. Also, letzten Donnerstag, ich sitze im Auto, ich höre die Informationen am Abend, weil ich an dem Tag noch gar nicht dazu gekommen bin, irgendwie Nachrichten zu lesen oder zu hören. Und nach 20 Minuten denke ich so, uff. Kleine Auswahl der Themen. Energiekrise, Lage in der Ukraine, Japan rüstet auf vor Taiwans Küste, Waldbrände in Südeuropa und in Deutschland, massives Fischsterben in der Oder, tödliche Polizeischüsse in Dortmund. Das war ein ganz schönes Brett. Klar, das ist natürlich unsere Aufgabe, über das, was ist, zu informieren. Also nicht nur unsere, sondern eben auch die von vielen anderen Redaktionen. Nur diese geballte Ladung an schlechten Nachrichten, die ist im Moment schwer, vielleicht sogar schwerer zu ertragen als sonst. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, ja, aber das war doch schon immer so, auch zu anderen Zeitpunkten. Schlechte Nachrichten, die gab es schon immer und gibt es auch immer noch. Das stimmt. Und trotzdem, dieses Gefühl, dass wir das aktuell mit sensibleren Antennen wahrnehmen, das bleibt. Wir haben dazu ja auch während unserer Sommerserie zu den vergessenen Nachrichten E-Mails bekommen von Ihnen. Danke dafür an der Stelle. Und Sie haben eigentlich genau das aufgegriffen. Also im Prinzip gut und wichtig, dass ihr informiert. Aber kann es auch mal was Positives oder was Lösungsorientiertes sein? Wie können wir denn damit umgehen und wie ist es möglich, Nachrichten zu konsumieren, ohne sich der Realität zu verweigern? Das kann ich besprechen mit Alexander Sengerlaub, der leitet den Programmbereich Zukunft des Journalismus beim Bonn-Institut, das sich mit Formen des konstruktiven Journalismus auseinandersetzt. Herr Sengerlaub, die Nachrichten, die wir lesen, sehen, hören können im Moment, sind die eigentlich ein Abbild der Realität?
Da starten Sie direkt mit der Gretchenfrage, wenn Sie so wollen. Die Frage ist, ja, wenn Sie in der Nachrichtenredaktion sind, versuchen Sie, Realität abzubilden, wie sie ist? Oder aber haben Sie vielleicht den Fokus eher so auf Krisen, Konflikte und Katastrophen, die reinkommen, über die Sie berichten? Also, dass Sie eigentlich nicht abbilden, was passiert jeden Tag ganz generell, gut wie schlecht, sondern dass Medien in der Art und Weise, wie sie berichten, schon eher den Fokus eben ja auf die Dinge haben, die wirklich gerade pressieren. Vielleicht ja auch aus guten Gründen, obwohl wir natürlich wissen, dass sich der ein oder andere doch mehr ein gesamtheitliches Bild der Realität im Abbild wünscht.
Was ist denn dieses gesamtheitliche Bild der Realität aus Ihrer Sicht?
Zum Beispiel sind das Dinge, wie sie Hans Rosling in seinem Buch Factfulness beschreibt. Der versucht, so ein bisschen rauszuzoomen aus den Dingen, die so täglich passieren, und auf gesellschaftliche Entwicklungen der letzten Jahrzehnte zu schauen und sich zu fragen, wo sind wir denn besser geworden als Gesellschaften? Zum Beispiel beim Thema Bildung für Mädchen im globalen Süden oder beim Thema Altersarmut oder beim Thema, wie viele Menschen haben keinen Zugang zu Wasser oder zur Ernährung. Das sind ja auch alles wichtige Fragen. Und da merkt man, wenn man rauszoomt, werden viele Dinge über die Jahrzehnte wirklich immer noch besser. Auch wenn wir so zwischen Klimawandel, Klimakrise, Ukraine-Krieg und so weiter das nicht wirklich wahrnehmen und den Eindruck haben, die Welt steht kurz vor der Apokalypse in der Regel.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, also ich habe gerade den Satz im Kopf gehabt, es gibt sie, die guten Nachrichten, man muss sie nur finden. So klingt das fast für mich, was Sie gerade beschrieben haben.
Absolut. Es gibt eine ganze Menge von Entwicklungen, die positiv zu berichten wären. Und man muss ja das eine nicht tun, ohne das andere zu lassen. Zum Beispiel beim Thema Klima gibt es sicherlich eine Menge Herausforderungen, aber auch eine Menge zu erzählen. Zum Beispiel die Stadt Kopenhagen, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, weil ich mich mit beschäftigt habe, will als erste Hauptstadt 2025 klimaneutral werden und hat ganz viele interessante Maßnahmen erlassen, von begrünten Regendächern bis Wassergärten, wie das eben zustande kommt. Das heißt, man kann natürlich über Probleme weiter berichten, aber eben auch schauen, was funktioniert denn eigentlich vielleicht schon. Und das ist dann in der Regel auch mal eine positive Nachricht.
Aber trotzdem, warum gibt es dann so viel, ich nenne es jetzt einfach mal, negative Berichterstattung? Triggert das auch etwas in uns oder was ist das?
Ich glaube, Nachrichten oder die Idee von Nachrichten ist ja sehr, sehr alt. Sie haben im Mittelalter, ne, stand einer auf einer Kiste und hat verkündet, dass der König kommt. Das war quasi die Art und Weise, wie Nachrichten von vor ja über 300 Jahren vermittelt wurden. Und es war natürlich immer wichtig zu wissen, was passiert da draußen, welche Bedrohungen kommen auf uns zu. Aber heute leben wir doch in einer anderen Welt als vor 300 Jahren. Und dann kann man natürlich auch ein bisschen anders berichten über die Dinge. Und wir sehen einfach zum Beispiel in der Frage der News Avoidance, also der Nachrichtenvermeidung oder der Anzahl der Menschen, die sich Nachrichten eben abwenden, dass es noch andere Bedürfnisse gibt, als nur über die Katastrophen und Krisen informiert zu werden.
Aber das sind tatsächlich auch jetzt aktuelle, weiß ich nicht, Zahlen oder Ähnliches, die Sie haben. Also gibt es Untersuchungen darüber, dass es im Moment, oder ich weiß nicht, über welchen Zeitraum sich das vielleicht zieht, dass es wirklich die Entwicklung gibt, dass Menschen bewusst sagen, ich will gerade gar nicht mehr so viel Nachrichten konsumieren?
Absolut. Wir haben den Digital News Report. Das ist so jedes Jahr der wichtigste Bericht über den digitalen und analogen Journalismus vom Reuters-Institut und von der Oxford University. Und die haben sich auch mit News Avoidance auseinandergesetzt und zeigen, dass im Jahr 2022, also ganz frische Zahlen, ungefähr 38% aller Menschen weltweit zunehmend Nachrichten versuchen zu vermeiden. Dann haben sie Länder wie Brasilien oder UK, wo die Zahlen wirklich durch die Decke gehen und von 2019 in Brasilien zum Beispiel die Nachrichtenvermeidung von 34 auf 54% springt. Und sie haben eben Länder wie Deutschland, wo die Zahlen nicht ganz so hoch sind. Da sind es so ungefähr ein knappes Drittel der Leute, die sagen, ich habe keine Lust mehr auf Nachrichten. Früher war es nur ein Viertel.
Aber warum ist das so? Also welche Gründe liegen dahinter? Ist es eine Überforderung? Ist es, dass die Menschen das unter Stress setzt? Ist es, dass die Menschen sich verängstigt fühlen, vielleicht sogar bedroht an der einen oder anderen Stelle?
Alles das, was Sie im Grunde sagen, sehen wir auch in den Zahlen. Also ein Großteil, 43% der Menschen sagen in diesem Digital News Report, es ist zu viel gerade mit Politik und Corona. Also gerade die Corona-Krise, irgendwann tritt so eine Art Informationsmüdigkeit ein, weil man irgendwie nicht mehr die große Laune hat, sich da jeden Tag noch up to date zu halten. Das ist der eine Grund. Dicht gefolgt dahinter, 36% sagen, es hat halt extrem negative Effekte auf meine Stimmung. Also dass man sich im Grunde genommen nicht nur überfordert und ohnmächtig fühlt, sondern das kommt dann dahinter, das sagen dann 16%, dass sie auch gar nichts mit diesen Informationen anfangen können, weil das vielleicht auch zu weit weg ist oder die Krisen so groß sind, dass man dann eigentlich gar nicht viel machen kann, außer den Fernseher eben wieder auszuschalten oder das Radio.
Sie haben es gerade angesprochen, also dass die Krisen vielleicht zu groß sind. Also wenn ich hier mit KollegInnen spreche oder auch in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis, dann habe ich aktuell das Gefühl, fast jeder, fast jede ist an so einem Peak. Also dieses Motto, mehr schlechte Nachrichten verpacke ich selber eben auch gerade gar nicht. Warum kommt einem das Gefühl so vor, als wäre jetzt die Lage besonders negativ? Ich kann das ja mal so mit Ihnen durchspielen. Also ich habe eigentlich zwei Vermutungen. Meine erste Vermutung ist, weil sich vielleicht diese großen Nachrichtenthemen, die Sie ja gerade auch schon angesprochen haben, jetzt mal Corona und Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, dann haben wir noch die Klimakatastrophe und so weiter. Das sind ja im Prinzip oder über mittel- oder langfristige Zeiträume betrachtet, das sind ja existenzielle Dinge, um die es da geht. Kann das ein Grund sein?
Es sind extrem große Krisen, die weltweite Auswirkungen haben. Klima betrifft den ganzen Globus. Der Ukraine-Krieg, wenn wir auf die Handelsketten schauen, im Grunde genommen auch. Und Corona sowieso. Also sie haben drei Krisen, die gleichzeitig stattfinden, die extrem fordernd und groß sind, aber wo man sich dann eben auch extrem ohnmächtig am Ende fühlt, weil man selber jetzt gar nicht, egal was man jetzt groß macht, den Ukraine-Krieg im Persönlichen schon mal gar nicht lösen wird. Bei Klima besteht eine Chance, bei Corona auch, aber sie haben natürlich einfach diese Gleichzeitigkeit. Und das ermüdet, weil sie können natürlich auch, der Körper stößt Stresshormone aus, sie können ja nicht in so einem Dauerstresszustand sein, weil dann kommen sie sonst zu ganz gar nichts mehr und dann fällt ihnen so ein bisschen die Decke auf den Kopf im sprichwörtlichen Sinne.
Okay, also können wir uns darauf einigen, das hat vielleicht eben etwas damit zu tun, weil es um existenzielle Dinge geht. Meine zweite Vermutung war jetzt noch, das haben Sie gerade, glaube ich, auch schon mal so angedeutet, diese Krisen, die rücken eben auch weiter vor in unseren Alltag und dadurch wird es dann auf eine Art auch wieder persönlicher?
Es wird persönlicher, aber genau darin steckt auch die Chance am Ende, darüber vielleicht anders zu berichten, weil dann kann ich zum Beispiel nach Lösungen suchen im Kleinen, wie man eben persönlich etwas machen kann, sei es jetzt in der Gaskrise, ne, was kann ich machen, um irgendwie anders zu heizen oder anders vielleicht überhaupt mich mit dem Thema, wie werden irgendwie Wohnräume warm, auseinandersetzen kann, nach Lösungen suchen kann. Das geht beim Thema Klima natürlich auch. Mache ich irgendwie, schaffe ich mir ein Fahrrad an, habe ich irgendwie das 9-Euro-Ticket gut genutzt. Also da gibt es natürlich auch viele Chancen, wo wir dann eben nicht nur in der Beschreibung des Problems oder der Krise bleiben, sondern eben auch suchen, gibt es eigentlich Handlungsoptionen. Und wenn es Handlungsoptionen gibt, dann ist immer so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels oder schwingt ein bisschen Hoffnung mit, weil es eben noch Möglichkeiten gibt, sich zu bewegen und auch aus einer Krise unter Umständen wieder rauszukommen, auch wenn man vielleicht erstmal nur Lösungen hat, die helfen, in der Krise zu navigieren, ohne dass das die Krise bereits erledigt.
Okay, aber verstehe ich das richtig, wenn Sie sagen, es ist eigentlich besser, was Handlungsorientiertes anzubieten oder das ist so ein kleiner Lichtblick. Ist das dann auch so, wenn man sich nicht so ohnmächtig fühlt, wenn man sich dieser Situation gegenüber nicht so ausgeliefert fühlt?
Wir arbeiten ja am Bonn-Institut zu konstruktivem Journalismus und der konstruktive Journalismus hat genau diese Idee, auf der einen Seite lösungsorientierter zu berichten, weil wir aus Studien sehen, dass Menschen sich besser fühlen, eher motiviert sind, Dinge zu machen, vielleicht auch nochmal das Radio nicht so früh abschalten wie sonst, wenn man eben neben die Krisen auch die Lösung stellt. Die zweite Säule, auf der konstruktive Journalismus fußt, ist der Perspektivenreichtum, wo es darum geht, möglichst viele Facetten von Gesellschaft hier auch mit einzubeziehen, die zum Beispiel helfen könnten auf der Suche nach Lösungen. Und das dritte ist der konstruktive Dialog, wo man eben auch nach Wegen sucht, eben in den Austausch zu kommen und gemeinsam vielleicht sich auf die Suche begibt im Dialog nach Lösungen. Auch das wiederum hilft, sich weniger ohnmächtig am Ende eines langen Nachrichtentages zu fühlen.
Ja, aber ich glaube, das ist eben auch dieser Spagat, der vielleicht gar nicht so einfach hinzukriegen ist. Auch vielleicht nicht für Nachrichtenredaktionen oder wie im Programm für uns. Wir haben ja auf der einen Seite eben diese Informationspflicht, auf der anderen Seite die HörerInnen, die ein Informationsbedürfnis haben. Aber wir alle können ja auch nicht irgendwie die Augen vor der Realität verschließen. Also wie kriegt man diesen Spagat hin zwischen Informationsbedürfnis und Pflicht einerseits, andererseits aber eben auch mal diese positiven Anreize setzen, die Sie gerade schon angesprochen haben.
Ich mache es mal vielleicht ganz konkret an einem Beispiel. Ja. Die Tagesthemen haben seit ungefähr 2 Jahren 5 Minuten mehr Sendezeit und nutzen die für ein Format, das heißt Deutschland mittendrin. Und bei Deutschland mittendrin schaut quasi die Redaktion, was gelingt denn irgendwo schon im Kleinen, was wir vorstellen können. Und einer meiner Lieblingsbeiträge, der, glaube ich, gut auf den Punkt bringt, wo das Potenzial von konstruktivem Journalismus liegt, war ein Beitrag über den Strukturwandel auf dem Land. Also auch ein Riesenthema. Jetzt auch beim 9-Euro-Ticket viel diskutiert. Was passiert quasi, wenn Supermärkte schließen, wenn sich Infrastruktur vor Ort zurückzieht, weil es keine Arztpraxis mehr gibt, weil der Briefkasten vielleicht abgeschraubt wird und so weiter und so fort. Das war der erste Teil des Beitrags, wo man ganz normal nach allen Gütekriterien guten Journalismus über das Problem berichtet. Und im zweiten Teil des Beitrags ist die Redaktion in ein kleines Dorf, ich glaube, es war in Hessen, nageln Sie mich nicht drauf fest, gefahren und hat einen Ort gefunden, die haben sich zusammen eine App gebaut. Und in dieser App können sie eben Produkte bestellen, die sie sonst nicht mehr kriegen. Und einmal die Woche kommt dann ein großer Laster angefahren mit Dingen aus dem Baumarkt oder aus dem Supermarkt. Die Dorfgemeinschaft trifft sich in der Kirche, brunch miteinander und die Waren werden verteilt. Und sie haben eben für ein großes Problem, Strukturwandel auf dem Land, eine ganz kleine, aber charmante Lösung gefunden. Und was jetzt passiert auf Rezeptionsseite, ich sitze vielleicht als Fernsehzuschauer davor, sehe den Beitrag, wohne selber vielleicht in einem Dorf, was von ähnlichen Strukturwandelproblemen betroffen ist und denke mir, oh, Moment mal, wie heißt denn die App? Also anstatt sie einfach nur ohnmächtig ein riesiges Problem vor die Nase gesetzt zu bekommen, haben sie einen kleinen Lösungshappen noch dazu. Und das kann mich natürlich unter Umständen inspirieren oder anleiten oder zum Handeln überreden, nach Lösungen eben auch zu suchen oder die Lösung, die ich da sehe, umzusetzen. Und im Lösungsjournalismus sind sie aber eigentlich im Idealfall genauso kritisch, wie sie es mit dem Problem sind. Da gucken sie natürlich auch, ist das jetzt die einzige Lösung, die funktioniert? Mhm. Wie gut funktioniert die Lösung? Ist die übertragbar? Also all diese kritischen Fragen, die sie sich bei der Problemanalyse stellen, können im Lösungsjournalismus genauso auch angewendet werden.
Herr Sängerlaub, dann danke ich Ihnen sehr fürs Erklären und für diese kenntnisreiche Analyse. Danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
In diesem Sinne hoffen wir natürlich, dass Sie uns hier im Podcast weiterhören, auch wenn wir hier natürlich auch nicht ausschließlich über die Themen sprechen oder sprechen können, die grundsätzlich lösungsorientiert sind. Aber wir schreiben uns das hier in der Redaktion mal auf den Zettel, dass wir da auf jeden Fall dieses Thema auch weiter verfolgen werden. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuhören. Rückmeldung gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Sonja Meschkat. Einen hoffentlich guten Dienstag noch. Bis bald. Tschüss.